Das Internet ist im Prinzip ein Verbund von Rechnern weltweit. Man kann sich das vorstellen wie ein Telefonnetzwerk. Und die Leute können miteinander telefonieren. Mhm. Nur Internet kann teilweise etwas günstiger sein als Telefon.
Würde es denn sich jetzt für mich lohnen, mir Zugang zum Internet zu verschaffen? Was findet man denn da überhaupt
drin? So eine Entscheidung würde ich dir nicht abnehmen wollen. Aber ich kann dir mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. E-Mail ist eine der Sachen, die es im Internet gibt. Das ist die Möglichkeit, persönliche Briefe per Computer auszutauschen. Das geht erstens schnell und ist zweitens preiswerter als ein Fax oder ein Brief. Das World Wide Web ist der bekannteste Begriff. Das sind diese bunten Bilder, die man immer so sieht, die einem helfen, durchs Netz zu kommen. Da kann man dann drin shoppen, man kann eine Reise buchen über das Internet. Man kann auch bei seinem Lieblingsverein zum Beispiel Grüß Gott sagen.
Ja, und ich würde mal sagen, gut, dass er ihm zugeraten hat. So klang das 1996, als ein Experte im ZDF-Morgenmagazin das Internet erklärt hat. Damals war das ja noch technisch komplett neu. Die meisten Menschen hatten noch keine Ahnung und wussten nicht, was sie selbst eigentlich jemals mit diesem Internet anfangen sollten und wie es uns und unsere Gesellschaft nachhaltig verändern würde. Heute haben wir die Veränderungen im Alltag ständig präsent. Das Internet ist immer da. Man muss niemandem mehr erklären, wie man E-Mails aufmacht und wie man Webseiten besucht. Im Gegenteil, das Netz lässt sich auch relativ leicht bedienen inzwischen. Und wir würden es schon sehr komisch finden, wenn wir mal nicht mehr online sein könnten. Nun gibt es aber seit einigen Jahren ein neues Phänomen. Und für das wird genau diese Entwicklung des Internets vom sperrigen und anfangs noch sehr nerdigen Tech-Thema hin zum omnipräsenten Alltagsbegleiter als Analogie herangezogen. Die Rede ist von der Kryptowährung Bitcoin, die, so sagen Experten, heute wie das Internet in den 90er Jahren sei. Auch damals wusste ja keiner, was daraus mal entstehen würde. Und ebenso wie damals könne man auch heute das Potenzial und die neuen Einsatzmöglichkeiten schon sehen. Bitcoin, so eine These, könnte mal genauso populär werden wie heute das Internet, weil Bitcoin sei eben nicht nur das Geld des Internets, sondern vielmehr das Internet des Geldes. Darüber kann man jetzt lange nachdenken. Es ist eine gewagte These. Bisher ist Bitcoin den meisten Menschen schließlich nur als Kryptowährung und digitales Spekulationsobjekt bekannt. Und ich habe darüber deshalb mit meinem Kollegen Friedemann Brenneis gesprochen, der sich schon seit längerem mit Bitcoin auseinandersetzt. Und ich habe ihn als erstes gefragt, ob denn der Vergleich von Bitcoin zum Internet der 90er Jahre wirklich stimmt oder ob hier nicht doch ein bisschen übertrieben wird. Immerhin kann man mit Bitcoin letztlich ja doch nicht viel mehr machen, als im Netz zu bezahlen.
Ja, das stimmt schon. Bitcoin, so wie wir es heute kennen, wird halt in der Regel synonym verwendet für Kryptowährung, für digitales Gold und eine ungewohnte, weil eben sehr technisch und abstrakte Art von Geldmedium. Und in dem Punkt stimmt die Analogie zum Netz auf jeden Fall, denn wer heute mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen agiert, muss dabei eine ähnlich schlechte Nutzererfahrung machen, wie wenn man in den 90ern versucht hat, E-Mails zu verschicken oder im World Wide Web zu surfen. Darüber hinaus gibt es halt noch einen anderen Grund, der die Analogie zwischen Bitcoin und den Anfängen des Internets durchaus plausibel macht. Im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung von Bitcoin als digitales Geld ist Bitcoin nämlich vor allem erstmal eines, ein Protokoll. Und Protokolle, davon haben wir ja im Internet einige, bilden letztlich die Infrastruktur, auf der dann all die Anwendungen laufen, die wir in unserem Alltag so verwenden. Mails, Messenger, Video- und Musikstreaming, Online-Spiele, Podcasts und. Das ist alles halt letztlich technisch nur durch verschiedene Internetprotokolle möglich. Und das bekannteste ist wohl HTTP, das Hypertext Transfer Protokoll, das wir aus der Adresszeile des Browsers kennen. Und das sowas wie Browsen im Internet ja überhaupt erst technisch möglich macht.
Bitcoin ist also nicht nur Geld, sondern auch ein weiteres Protokoll im Internet. Aber ist die Beschreibung von Bitcoin als Internet des Geldes nicht trotzdem etwas hochgegriffen? Immer haben wir ja auch kein eigenes Internet der Kommunikation, obwohl wir spezielle Protokolle für E-Mail oder eben für Surfen auf Webseiten haben.
Naja, in gewisser Weise haben wir das ja schon, denn das Internet, wie wir es bisher mit all seinen Protokollen nutzen, ist ja im Grunde ein Internet der Information, dessen große Stärke eben Kommunikation und das schnelle und einfache Vervielfältigen und Verbreiten von Informationen ist. Und das Bitcoin-Protokoll bringt ja hingegen nun aber eine eigene, besondere Eigenschaft mit sich. Es ermöglicht nämlich erstmals das Verwalten von einmaligen Daten im Netz, den Bitcoins. Und das sind letztlich Daten, die zwar auch ausgetauscht, aber eben im Gegensatz zu Text, Fotos und MP3-Dateien eben nicht beliebig und unkontrollierbar vervielfältigt werden können. Und genau das ist ja eine Eigenschaft, die unbedingt nötig ist, wenn man so etwas wie ein rein digitales Internetgeld erschaffen und langfristig nutzen möchte, denn digitales Geld, das jedermann beliebig kopieren könnte, wäre letztlich ein ziemlich schlechtes Geld.
Naja, allerdings ist Bitcoin nun aber auch nicht gerade als sonderlich gutes Geld bekannt, denn der Wert des Bitcoin schwankt enorm. Die Gebühren für eine einzelne Bitcoin-Zahlung stiegen Ende vergangenen Jahres zwischenzeitlich auf 20 Euro und mehr. Und gleichzeitig verbraucht das Bitcoin-Netzwerk auch gigantische Strommengen, während trotzdem nur 3 bis 7 Transaktionen pro Sekunde möglich sind. Eine Zahl, die um den Faktor 10.000 schlechter ist als zum Beispiel bei Kreditkartentransaktionen. Wie passt denn das zusammen?
Dass Bitcoin früher oder später an seine Kapazitätsgrenzen stoßen würde, das ist seit Jahren bekannt. Denn die Blockchain, also die Datenbank, in der alle Bitcoin-Transaktionen organisiert werden, kann nur eine begrenzte Anzahl an Daten verwalten. Denn das Problem ist, dass sich die Datenblöcke der Blockchain nicht einfach beliebig groß machen lassen, ohne dass das eben negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems hätte. Der Plan, Bitcoin dennoch als universelles Geld des Internets zu etablieren und den bisherigen Zahlungsdienstleistern ebenbürtig oder idealerweise sogar überlegen zu machen, ist daher, sogenannte Second-Layer-Lösungen auf das Bitcoin-Protokoll obendrauf zu setzen. Also kann man sich vorstellen als eine zweite Schicht, die die darunterliegende Bitcoin-Infrastruktur nutzt, um dann auf ihr basierend neue Funktionen, Anwendungen und Kapazitäten zu erschließen. Und genau dasselbe ist nämlich zuvor auch mit dem Internet passiert, bei dem man anfangs auch sehr skeptisch war, ob und wie es überhaupt jemals möglich sein wird, ein globales Netzwerk aufzubauen, in dem Milliarden Geräte miteinander kommunizieren. Aber die Einführung von solchen Second-Layer-Protokollen wie eben HTTP haben das letztlich ermöglicht und damit auch das Internet aus der Nerd-Ecke in die Mitte der Gesellschaft geführt. Und genau das erhofft man sich eben nun mit Bitcoin.
Und die größten Hoffnungen ruhen dabei auf dem sogenannten Lightning-Netzwerk. Das soll Entwicklern zufolge Millionen Bitcoin-Transaktionen pro Sekunde ermöglichen, die sofort stattfinden, überall verfügbar sind, anonym und das alles auch noch für verschwindend geringe Transaktionskosten. Klingt ein bisschen nach eierlegender Wollmilchsau. Wie soll das funktionieren?
Na, der größte Unterschied von Lightning zu Bitcoin, wie wir es bisher kennen, ist, dass künftig eben nicht mehr jede einzelne Transaktion auch tatsächlich direkt auf der Blockchain stattfinden muss und damit die Kapazitäten des gesamten Netzwerks in Anspruch nimmt. Vielmehr sollen die Transaktionen künftig über ein wachsendes Netzwerk aus einzelnen Zahlungskanälen abgewickelt werden, die aber alle kryptografisch mit der Blockchain verbunden sind. Das ist insofern interessant, als dass damit die Bitcoin-Blockchain als Datenbank, die ja zumindest bisher als Fälschungs- und manipulationssicher gilt, zunehmend die Rolle eines digitalen Notars und Richters einnimmt. Denn am Ende braucht man auch im Lightning-Netzwerk ja die Gewissheit, dass niemand betrügt oder schummelt. Und genau das technisch sicherzustellen, ist nun die ursprüngliche Spezialität ja der Bitcoin-Blockchain, nämlich jederzeit einen technischen Konsens herzustellen, welche Transaktion zu welchem Zeitpunkt stattgefunden hat und wem welcher Bitcoin gemäß der einprogrammierten Regeln gehört. Und dass das auch gelingt, wenn die eigentliche Transaktion selbst gar nicht mehr auf der Blockchain stattfindet, das ist eben die große Herausforderung. Und ob das schließlich auch so funktionieren wird, wie erhofft, das kann man jetzt noch nicht sagen. Ich meine, Bitcoin selbst ist ein großes Experiment. Und das Lightning-Netzwerk ist nun ein weiteres Experiment auf diesem Experiment und konzeptionell auch mindestens ebenso herausfordernd zu verstehen wie Bitcoin. Das heißt, die Chancen, dass hier etwas schief geht oder es massive Rückschläge gibt, sind also durchaus gegeben. Trotzdem ist die Bitcoin-Community enorm begeistert und engagiert, denn viele sehen eben in Lightning tatsächlich die notwendige Erweiterung, die Bitcoin langfristig massentauglich machen könnte.
Ja, und ob das gelingt, das werden wir natürlich weiter verfolgen. Allerdings in einer der kommenden Sendungen. Diese ist am Ende. Vielen Dank, Friedemann Brenneis, für diese Einsichten.